ein Prediger und Bruder im Herrn, den ich zuerst durch Bücher kennenlernte, die er geschrieben hat, dann später über Blog-Einträge auf seiner Webseite und schließlich auch eines Tages persönlich bei einem Bibelseminar in Gemünden im Taunus. Er ist vor ein paar Tagen heimgegangen zu seinem Herrn. Die, welche ihn besser kannten als ich, holen in diesen Tagen viele Erinnerungen hervor. Und jemand hat ein Zitat von ihm gepostet und das lautet wie folgt: Das Sterben ist das Letzte, was du für Gott tun kannst. Mach es gut. Die nahen Angehörigen von Jim waren vorbereitet. Sie wussten, dass dieser Tag kommen würde. In unserem Text nun sehen wir Jesus, der seine Mission auch gut vollenden will. Aber eines seiner wichtigsten Anliegen war noch nicht vollendet. Es ging darum, diejenigen darauf vorzubereiten, die ihm nahestehen. In unserem Bibeltext heute wird uns bewusst gemacht, dass auch das Ende von Jesu Wirken auf der Erde näher kam, weil sie nämlich Jerusalem immer näher kam. Normalerweise, wenn Juden untereinander sagten, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, dann geschah das meistens im Zusammenhang mit einem der großen Jahresfeste und es war meistens ein sehr schöner Anlass. So heißt es zum Beispiel im Pilgerpsalm Nummer 122, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Jesus und seine Schüler sind nun schon einige Zeit in Richtung Jerusalem unterwegs. Bald wird dort das Passafest gefeiert werden. Und schon zweimal hat der Herr über das geredet, was dort geschehen wird. Hier und heute sagt er es ein drittes Mal. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Matthäus 20, Verse 18 und 19 war das. Habt ihr euch mal überlegt, warum Jesus das überhaupt dreimal ankündigen muss? Liegt es daran, dass jede wichtige Aussage durch zwei oder drei Zeugnisse untermauert werden muss? Oder geschieht es einfach, weil die Schüler von Jesus eben doch noch nicht so gut auf das vorbereitet sind, was kommt? Erinnert ihr euch noch, was bei den vorigen beiden Ankündigungen passiert ist? Als Jesus das erste Mal von seinem Tod sprach, da meinte Petrus, niemals Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Leiden in Kauf nehmen, das Kreuz auf sich nehmen, das war ein fremdes Konzept. Nach der zweiten Leidensankündigung kamen die Jünger und haben gefragt, wer denn eigentlich der Größte im Reich Gottes ist. Darauf hat Jesus über Kinder gepredigt und ihre unverdorbenen Eigenschaften. Ihr sollt so werden wie dieses Kind, hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, wer für mich alles verlässt, der wird so viel mehr bekommen. Ja, er wird einen Schatz im Himmel haben. Ganz besondere Ehrenpositionen sind für die Gruppe der allerersten Jünger reserviert. Sie hatten ja auch alles verlassen, um ihm nachzufolgen. Dann hat Jesus dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg erzählt. Und es hat ganz klar gezeigt, dass so mancher, der sich für einen selbstlosen Diener im Reich Gottes hält, doch noch von Neid geprägt ist, wenn er sieht, dass andere vermeintlich zu viel bekommen. Mehr als sie verdient haben, in Anführungszeichen. Nun spricht Jesus ein drittes Mal von dem Leid, welches ihn in Jerusalem erwartet. Und auch diesmal geschieht etwas, was überhaupt nicht so richtig passen will. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch und vertraut euch an, dass, sagen wir mal, ein kritischer OP-Termin auf ihn wartet und dass eine ziemlich heftige Diagnose gestellt wurde. Da sind auch Emotionen dabei, Anspannung, Angst. Und du sagst, hey Mensch, könntest du deinem behandelnden Arzt bei Gelegenheit gleich mal eine Frage stellen, nämlich ob er einen guten Insider-Tipp für mich hat? Würdest du ihn angucken und denken, hä, wie passt das jetzt zum Thema? Es geht gar nicht mehr um die andere Person. Es geht um mich. Und so ähnlich kommt mir die Situation bei der dritten Leidensankündigung von Jesus vor. Jakobus und Johannes und ihre Mutter, ganz wichtig, die Mutter, ja, sie blenden total aus, was Jesus gerade gesagt hat. Sie haben nur sich und ihre Vorteile im Sinn. Jede gute jüdische Mutter will, dass ihre beiden Söhne gute Positionen bekleiden. Das können wir vielleicht nachvollziehen, aber es passt überhaupt nicht zu der Situation. Von all dem, was Jesus in letzter Zeit gelehrt hat, ist bei ihnen wohl nur hängen geblieben, dass es da irgendwie 12 Throne geben wird, auf denen diese 12 Apostel sitzen werden. Aber nun geht es darum, auf welchem Thron genau. Ich lese die Stelle nochmal vor, Verse 20 und 21. Da trat die Mutter der Zebedäus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. "Was möchtest du?", fragte er. Sie antwortete: "Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen." All die bisherigen Segnungen und Verheißungen, genügen sie etwa nicht? Ich meine, überleg mal, diese beiden Söhne, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, sie gehörten bereits zum inneren Apostelkreis. Sie waren mit Jesus sogar auf dem Berg der Verklärung und hatten dieses einmalige Erlebnis gehabt dort. Aber irgendwie waren diese Vorrechte nicht genug, das war noch nicht so richtig in ihrem Herzen angekommen. Und was mich erstaunt, ist die Antwort von Jesus. Man kann gut nachvollziehen, wenn ein Lehrer, der etwas schon dreimal erklärt hat, dann ein wenig aus der Haut fährt und sagt: "Ich habe euch das doch schon dreimal erklärt." Aber Jesus wird nicht wütend. Er nimmt sich abermals Zeit, um seine Schüler zu belehren. Er sagt eben nicht: "Ich habe es euch doch nun schon ein paar Mal versucht beizubringen." Jesus hat eine unglaublich große Geduld. Und er erwiderte: "Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken muss?" "Ja, das können wir", erklärten sie. Jesus erwiderte: "Aus meinem Kelch, der Leiden, werdet ihr zwar trinken, aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden." Der Weg zu großer Ehre führt durch Leiden. Diese beiden wollen die Krone, bevor sie das Kreuz verstanden haben. Ohne es zu wissen oder zu ahnen, fragen Jakobus und Johannes im Prinzip danach, zusammen mit Jesus leiden zu dürfen. Stellen wir uns mal kurz vor, man hätte sie zur Linken und zur Rechten von Jesus mitgekreuzigt. Aber dieser Leidensaspekt war denen nicht bewusst. Und tatsächlich werden andere dort hängen, wie wir bald sehen werden. Ihr könnt euch ja für die Predigt-Nachbesprechung am Dienstag schon mal überlegen, inwiefern Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, am Ende wirklich interessante Positionen in Gottes Reich erhalten werden, aber anders als sie gedacht haben. Nämlich so, wie es der Vater im Himmel sich gedacht hat. Das kann die erste Hausaufgabe bis Dienstag sein. Machtstreben im Reich Gottes. Das hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Wenn man den Unterschied auf den Punkt bringen will zwischen einem Christentum, wie Jesus es wollte, und dem, was Menschen daraus gemacht haben, dann zeigt sich das an der Frage der Macht. Wer gilt als groß? Ist das derjenige, welcher sich hocharbeitet und dann über seine Mitchristen herrscht? Möglichst nicht nur über eine Gemeinde und möglichst nicht nur über die Christen in einer Stadt, sondern möglichst über die Christen auf dem ganzen Erdkreis. Oder ist es umgekehrt derjenige, welcher dient? Wo siehst du dich denn in dieser Geschichte? Ganz klar, oder? Natürlich sind wir nicht wie Jakobus und Johannes. Wir stellen uns zu den anderen Jüngern, von denen es heißt, als die übrigen 10 Jünger das hörten, wurden sie über die beiden Brüder unwillig. Heißt es, 10 von 12 haben das göttliche Prinzip vom Dienen verstanden? Ich glaube, die hätten selbst gern eine Top-Position begleitet, waren aber nicht schnell genug. Ihre kritische Einstellung gegenüber Jakobus und Johannes tarnte nur die eigenen Machtträume. Sie hätten das vielleicht bei anderer Gelegenheit selber probiert, vielleicht mit einer anderen Herangehensweise als die Zebedäus-Söhne. Vielleicht indem man zu Jesus geht und fragt: "Bei welchem von uns soll die Hauptverantwortung liegen?" Dann hoffentlich endlich würde der Herr sagen, dass du der Auserwählte bist. Es ist eigentlich dieselbe Einstellung bei allen Beteiligten. Das sind zwei, die sagen: "Wir wollen dies und das." Und das sind 10 andere, von denen ich denke, dass sie zumindest in Gedanken sagen: "Wir wünschen uns." Das klingt vielleicht weniger aggressiv und fordernd. Und doch sind sie verärgert, weil zwei andere schneller waren. Und Jesus hat erkannt, sie alle brauchen noch eine Lektion hier. Verse 25 bis 27. Jesus aber rief sie zu sich. Merkt ihr, Jesus redet zu allen Jüngern, nicht nur zu Jakobus und Johannes. Und er sagte, ihr wisst, dass die weltlichen Herrscher sich als Herren gegen ihre Völker benehmen und dass ihre Großen sie vergewaltigen. Bei euch aber darf es nicht so sein. Wer unter euch als Großer dastehen möchte, der muss euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein möchte, der muss euer Knecht sein. Wenn solche Worte von jemandem kommen würden, der selber eine Top-Position bekleidet und selber seine Macht ausnutzt, dann wären diese Worte wenig glaubwürdig. Tatsächlich kommen diese Worte von jemandem, der eine Top-Position bekleidet hat, der diese Position aber aufgab, verließ, der sich herabließ auf unsere Augenhöhe und der diese Ermahnung beschließt, indem er auf sich selbst verweist. Er sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Diese Aussage von Jesus hat es in sich. Sie enthält eine weitere Ankündigung seines Opfertodes, aber es ist mehr als das. Jesus ist natürlich Beispiel in dem Sinne, schaut her, ich diene euch, anstatt mich bedienen zu lassen, macht es mir nach. Aber es ist mehr als das. In dem Zusammenhang hier muss das irgendwie eine Erklärung sein, wie aus machtgierigen, weltlich denkenden Menschen dienstbereite Bürger im Reich Gottes werden. Zwei Begriffe verleihen dieser Aussage ein besonderes Gewicht. Menschensohn und Lösegeld. Lösegeld. Das ist vielleicht nicht der erste Begriff, der uns in den Sinn kommt, wenn wir an das Opfer von Jesus Christus denken. Umso überraschender ist, dass es sich um das erste konkrete Bild handelt, mit dem Jesus sein Opfer selber beschreibt. Ein Bild, welches übrigens auch viele Frühchristen als Erklärung benutzt haben. Entführungen waren in der damaligen Zeit gar nicht so selten. Ich weiß, dass es im Lateinlehrbuch der Kinder eine Geschichte gibt, die über viele Lektionen erzählt wird, wo eine an sich reiche Frau plötzlich in Piratenhände gerät und über viele, viele Episoden später durch Freikauf wieder zurückkommt. Ja, schneller als gedacht konnte man plötzlich vom freien Bürger zum Sklaven werden. Und es brauchte dann ein Lösegeld, das deine Verwandten oder Freunde aufbringen mussten, ansonsten war die Lage für dich aussichtslos. Übertragen in die geistliche Welt stellt sich die Frage, inwiefern sind Tod und Auferstehung von Jesus ein Lösegeld? Und die ganz spannende Frage lautet, an wen wird dieses Lösegeld gezahlt? Tatsächlich haben einige frühchristliche Denker dieses Bild eins zu eins übertragen und ungefähr so argumentiert. Da uns Satan in der Sünde gefangen hält, bekommt er von Gott das Lösegeld. Der Teufel bekommt Jesus in die Hände, darf ihn kreuzigen und töten lassen, lässt aber dafür die Menschen frei, die er gefangen hielt. Satan unterschätzte allerdings die Macht Gottes und so entkam ihm Christus durch seine Auferstehung. Damit waren Teufel und Sünde besiegt. Andere Denker haben dann dieses Bild später verworfen und gesagt, es kann nicht sein, dass sich Gott von Satan erpressen lässt und ihm buchstäblich etwas gibt, damit er die Menschen freilässt, seinen Sohn. Tatsächlich wird über den Lösegeldaspekt von Jesu Opfer heute kaum noch geredet. Ja, Matthäus 20, 28 und die Parallelstelle in Markus 10, 45, sie werden schon noch zitiert. Ja, Jesus befreit uns von Schuld, aber es wird meistens nicht mehr näher erklärt. Wäre ungefähr so, als ob man ein Gleichnis von Jesus nicht mehr näher erklärt, nur weil es Leute gibt, die das Gleichnis vielleicht zu weit genommen haben, in irgendeinem Punkt. Aber wollen wir nicht mal darüber reden? Paulus hat auch an Timotheus geschrieben, dass nämlich der Mensch Jesus Christus sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es ist ein wichtiger biblischer Begriff. Und dieses Angebot mit dem Lösegeld gilt nicht nur für eine kleine exklusive Gruppe, ganz wichtig, es steht allen Menschen offen. Tatsächlich wird ja die Verlorenheit von uns Menschen ohne Gott in der Bibel als Knechtschaft bezeichnet. Wir könnten da viele Stellen aufzählen. Ihr wisst zum Beispiel auch, dass einmal Gott sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat und später dann aus dem babylonischen Exil. Mir ist allerdings kein Fall aus der Bibel bekannt, wo Gott einem seiner Feinde etwas bezahlt, damit der Feind die Leute freilässt. Nur Gott schließt keine Kompromisse, weder mit Pharao noch mit irgendjemandem sonst. Im Gegenteil, Gott wirkt selber mächtige Taten und Wunder und am Ende zahlen die Feinde sogar noch drauf. Erinnert ihr euch, dass die Israeliten zum Beispiel von den Ägyptern sogar noch Schmuck und andere Wertsachen erhielten bei ihrem Auszug? Sie haben ihre Feinde beraubt. Und bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil liest man in Jesaja 45 über den Herrscher von Persien: Meine Stadt baut er wieder auf, mein verschlepptes Volk lässt er frei, ohne Lösegeld und ohne Bestechungsgeschenk. Das sagt Jahwe, der Allmächtige. Wenn das Lösegeld eine Art von Zahlung ist, dann erfolgt die Überweisung des Geldbetrages nicht an den Feind. Welche Möglichkeit gäbe es denn dann noch? Nun haben wir nicht im Matthäusevangelium kürzlich, zwei Kapitel vorher, eine Geschichte gelesen, wo jemand aus einer ausweglosen Situation freigekauft werden musste? In Kapitel 18, wisst ihr noch? In der Geschichte kam ein König vor, der die Schuld eines Knechtes bezahlte, und zwar indem er ihm die Schuld erließ. Jener Knecht hatte Schulden, und zwar beim König selbst. Aus sich selbst heraus wäre er unfähig gewesen, die Summe aufzubringen, obwohl er niederfällt und sagt: Habe Geduld mit mir, ich will dir doch alles bezahlen. Aber man liest schon im Psalm 49, Vers 8, und doch kann kein Bruder den anderen erlösen, er vermag Gott das Lösegeld nicht zu geben. Aber nun war er befreit, losgelöst von seiner Schuld. Die Erwartung an ihm war klar, er sollte nun anderen dienen. Hat er das getan? Nein. Er fand einen Mitknecht, setzte ihn wegen einer vergleichsweise kleinen Schuld unter Druck. Aber wir sehen hier ein Bild. Durch Sünde sind wir versklavt worden und haben eine große Schuld aufgehäuft. Bei Gott. Einen großen Berg an Versäumnissen, Dinge, die Gott entehrt haben. Auf uns wartet nur noch der ewige Tod. Aber der Gerechte kommt und gleicht mit seinem vollkommenen Gehorsam das alles mehr als nur aus. Wir stehen also nicht mehr im Minus, wir werden sogar darüber hinaus beschenkt mit neuem Leben. Wie können wir losgehen und einander nicht von ganzem Herzen dienen? Kann es sein, dass Jesus sein Opfer als Lösegeld bezeichnet, nicht so sehr um die Transaktion irgendwie zu betonen, sondern weil dieses Lösegeld uns befreit, die wir vorher unter einem großen Schuldenberg schlechter Gewohnheiten gefangen waren, weil uns dieses Lösegeld befähigt, die wir vorher unfähig waren, weil es uns dienstfähig macht, die wir vorher dienstunfähig waren. Und sind wir nicht der Person, die uns befreit hat, gehorsam schuldig? Tatsächlich beinhalten viele andere Stellen im Neuen Testament, die vom Lösegeld oder von Bezahlung reden, das Thema Dienstbereitschaft. Das ist eine ganz wichtige Verbindung. Achtet mal darauf. Ich lese jetzt mal drei Stellen aus der Briefesektion des Neuen Testaments und achtet mal auf die Verbindung zwischen einem Bezahlungsaspekt und dem Thema Dienst. Die erste Stelle ist Titus 2, Verse 13 bis 14. So warten wir auf die beglückende Erfüllung unserer Hoffnung und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Ich finde es schön, wie die neue evangelistische Übersetzung das hier formuliert. Ein Volk, das darauf brennt, Gutes zu tun. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 18 bis 19. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Und dann in Vers 22 heißt es, ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, sodass ihr jetzt zu aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben. In der Bibel ist das Opfer von Jesus also nicht einfach nur da, deine und meine Sünden irgendwie zu überdecken, damit Gott sie nicht mehr sieht. Nein, es geht um mehr, es geht um Befreiung von der Macht der Sünde. An dem Tag deiner Taufe erklärst du dich bereit, mit Christus in den Tod zu gehen und mit ihm gemeinsam aufzuerstehen, um ihm dann zu dienen. Bekannte Worte aus dem Römerbrief Kapitel 6, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und gegen Ende des Kapitels schreibt Paulus auch bekannte Worte: Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztlich nur den Tod gebracht hätten. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und dem Endergebnis das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn. Also wir haben unser Dienstverhältnis gewechselt. Wir wurden losgekauft von einem alten und schlechten Herrn der Sünde und wir stehen in einem neuen Dienstverhältnis eines guten Herrn, dem wir nun von Herzen dienen. Und in all dem bewahrheitet sich eine uralte Vision, die der Prophet Daniel gehabt hat. Und in dieser Vision steckt vieles von dem drin, was wir heute in unserem Matthäus-Text gelesen haben. Wir werden darüber am Dienstag noch mehr reden, aber in Daniel Kapitel 7, da liest man von einem wilden Kampf um die Macht. Ja, wie verschiedene Weltreiche aufstehen und wie wilde Tiere sich gebärden, wie beißen und fressen. Aber dann nach all den wilden Bildern taucht der zweite wichtige Begriff auf. Daniel 7 heißt es ab Vers 13, da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Dieser Menschensohn steht für eine andere Art von Herrschaft. Er stellt dem wilden Treiben der Bestien ein menschliches Angesicht gegenüber. Er ist der wahre Herrscher. Die vielen Menschen, welche ihm dienen, haben erkannt, dass er der bessere Dienstherr ist und das Beste für sie im Sinn hat. Er löst sie heraus aus ihrem sinnlosen Leben, er kauft sie frei. Und ich hoffe, wir erkennen uns in diesem Bild irgendwo wieder. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Menschenmenge nach. Oh, wir sind wieder zurück in unserem Matthäus-Text, Kapitel 20, Vers 29. Könnt ihr euch vorstellen, Teil dieser Menge gewesen zu sein, die mit Jesus ja da Richtung Jerusalem zieht und jetzt auch durch Jericho zieht? Aber woran könnte man erkennen, dass jemand in dieser Menge erkannt hat, worum es wirklich geht? Woran könnte man erkennen, dass diese Person wirklich dienen will? Vielleicht daran, wie mit den Schwächsten umgegangen wird? Hat nicht Jesus da auch schon zweimal drüber geredet? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Und dann beim zweiten Mal wurden kleine Kinder zu Jesus gebracht, aber die Jünger haben sie unfreundlich abgewiesen. Und der Herr hat gesagt, lasst doch die Kindlein zu mir kommen. Und hier nun wird auch diese Lektion ein drittes Mal wiederholt. Als Jesus mit seinen Jüngern in einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saßen da zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, still zu sein. Doch sie schrien nur umso lauter, Herr Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Klar, so kurz vor dem Fest, da gab es viele Bettler am Wegesrand, die sich von den frommen Pilgern milde Gaben erhofften. Ja, und es stimmt, auch heute suchen manche Menschen die Gemeinschaft von Jesus nur auf, weil sie sich materielle Zuwendung erhoffen. Aber unser dienstbereiter Herr bleibt trotzdem stehen. Erstaunt, weil diese beiden Blinden nach ihm rufen. Und weil sie sich von niemandem davon abbringen lassen, nach ihm zu rufen. Und weil sie ihn als Messias erkennen, indem sie sagen, Sohn Davids. Aber um alle Zweifel über ihre wahren Motive auszuräumen und weil der Herr den freien Willen der Menschen achtet, fragt er, was er denn für sie tun könne. Herr, sagten die Blinden, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und von da an folgten sie Jesus. Da haben wir also zwei Blinde im Kontrast zu zwei Brüdern. Zwei wollen herrschen, zwei wollen sehen. Und da ist noch die riesige Menge an Leuten, die das irgendwie miterleben, die irgendwie mitlaufen und die auch sagen, dass sie zu Jesus gehören. Und die abschließende Frage, die ihr mit in die Woche nehmen sollt, ist die: Wo siehst du dich in dieser Geschichte?